Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen bei Art is a Piece of Cake am Mikrofon Regula Stempfli. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast, nämlich Emra Erken, der als Atticus Jazz quasi ein Jazzjäger mit Herz und iPhone nicht nur einen YouTube-Kanal betreibt, sondern dieser YouTube-Kanal Atticus Jazz verzeichnet frühe Jazzaufnahmen von 1917 bis 1931. Er restauriert sie digital und kombiniert sie auch mit aktuellen Live-Sessions. Es ist ein unglaublich präziser Mediator zwischen Tonarchiv und Gegenwart, quasi ein kultureller Höhlenforscher des Klangs. Und genau darüber wollen wir uns unterhalten. Wir tauchen in eine ganz andere Welt oder nicht so bekannte Welt der digitalen Restauration vom Jazz von 1970 bis 1931 ein. Herzlich willkommen, Emra Erken. Wunderbar.
Ja, guten Tag, Regula Stempfli. Freut mich.
Also die erste Frage ist natürlich klar, wie kamen Sie zum Jazz, wie kamen Sie zum Sammeln und dann die ganze Tongeschichte? Also da müssen Sie ein bisschen ausholen.
Also zuerst war mal meine Begeisterung für Jazz, die ich eigentlich schon als Jugendlicher hatte. Es fing eigentlich so ungefähr im Jahr 1988 an, als ich 18 Jahre alt war. Da habe ich mich für modernere Formen des Jazz interessiert. Ich kam über ein Album von Sting, kam ich mal auf die Musiker, die diese Musik spielten. Da waren Jazzmusiker dabei, wie Branford Marsalis.
Oh wow. Ja, das ist
Und
im Englishman in New York beispielsweise auch mit einem Saxophon.
beispielsweise
Ja,
ist er
genau.
dort zu hören, er ist
Ja.
immer noch ein hervorragender Sopran-Saxophonist. Sein Bruder ist eigentlich bekannter, Wynton Marsalis, der ist einer der besten Jazz-Trompeter der Welt. Seine große Jazz-Familie. Ja, jedenfalls war mal diese Begeisterung schon da. Und dann wurde ich im Jahr 1993 Mitglied einer Studentenverbindung der Zofingia Basel. Habe ich auf der Hütte unserer Verbindung diese Schellackplatten entdeckt. Und da war
Oh.
die Begeisterung von Anfang an
Ja.
eigentlich da.
Sie
Und
müssen
da ist
ganz kurz
mein
sagen, was Schellackplatten sind. Also sind das alte Platten. Also ich bin
Das
jetzt
sind, das
völlig eine
sind, das
Banausin.
sind, das sind eigentlich die ersten Schallplatten, die es gab. So ab 1895 gibt es die, nachdem Emil Berliner diese Schallplatte erfand. Also das war auf der Grundlage dieser Zylinder, die zuvor von Thomas Alva Edison erfunden wurden. Und wir hatten eigentlich Schellackplatten hier im Westen mindestens so bis Anfangs der 60er Jahre. In anderen Ländern hörte das auf, sogar ein bisschen später. Also es gibt indische Schellackplatten von Beatles-Stücken.
Ach, sehr
Aber das
schön.
ist wirklich,
Ja.
aber so in den 50ern gab es so eine Zeit, da gab es Vinyl und Schellack parallel. Aber so bis Ende der 40er Jahre hatten wir praktisch nur diese Grammophonschallplatten und die Geschwindigkeit dieser Schallplatten ist in aller Regel so um die 78 RPM. Also man kennt ja heute diese 33er RPM-Schallplatten für die Longplay-Platten und 45 für die Singles. Das ist so das, was wir so normalerweise kennen. Aber diese Grammophonschallplatten sind eigentlich schneller.
Und
Ja.
Sie haben 1993 eben in diesem Clubhaus der Zofingia Schellackplatten
Ja. Also
entdeckt.
das war
Und ein
eigentlich eine
Grammophon
Al
auch dort, oder wie?
Ein Grammophon
Oh.
und einige tausend Platten, hauptsächlich klassische Musik, aber auch andere Formen von Musik. Und nachdem ich fertig studiert habe und anfing, Geld zu verdienen, habe ich dann gedacht, okay, ich will das auch zu Hause haben. Und habe mir ein Grammophon besorgt und ein paar
Aha.
Schellackplatten
Ja.
gekauft auf dem Flohmarkt. Aber ziemlich schnell habe ich gemerkt, dass mich eigentlich die Musik mehr interessiert als das Mechanische.
Aha.
Und ich habe eigentlich immer noch zwei Grammophone zu Hause, aber die werden hauptsächlich für
Ästhetik, ja,
dekorativ,
ästhetische
Ästhetik.
Elemente, ja.
Ja, weil die Platten, die ich habe, die sind meistens in einem sehr, sehr guten Zustand. Teilweise sind sie sogar neuwertig und wurden noch nie mit Grammophon bespielt, weil
Wow, also
Grammophone.
nur nochmal, also wir reden von Platten von 1917 bis 1931 und die
Ja,
wurden noch
richtig.
nie abgespielt mehr per Grammophon. Großartig.
Noch
Sie
nie,
sind
noch
echt
nie.
ein
Ja,
Forscher, wie Sie die
also
finden, ja.
das muss man eben zuerst finden, solche Platten. Und vor allem, wenn sie selten sind, dann ist es wirklich schwierig, solche Platten auch zu bekommen. Ich habe, ja, also man kann natürlich nicht auf solche Platten, die im Mint-Zustand sind, konzentrieren, weil sonst bekommt man praktisch nichts. Weil Schellackplatten, die wurden irgendwann mal verkauft und das Ziel ist natürlich, solche zu finden, die möglichst wenig bespielt wurden, weil Grammophone, die machen diese Platten kaputt. Also es gibt
Das
eine
ist ein
Abnutzung.
wichtiger Punkt. Tatsächlich.
Genau.
Also es gibt
Ja.
eine wahnsinnig starke Abnutzung
Es
durch
gibt
das
eine, ja.
Grammophonabspielen, ja.
Richtig, ja. Also das ist so wie ein Pflug. Also so ein Nagel dran. Und also man sollte auch, wenn man diese Platten schonen will, jede Nadel nur für das Bespielen einer einzigen Seite verwenden. Das
Wow.
machen die wenigsten.
Ja.
Auch selbst in diesen Fällen macht es einfach die Platte mit der Zeit kaputt.
Ja, wie spielen Sie denn die Schallplatten ab dann?
Also ich habe eine High-End-Anlage. Das Ziel dieser Anlage ist wirklich, den besten Sound aus diesen Scheiben herauszuholen. Was man da sicher braucht, ist ein Röhrenverstärker. Ein Röhrenverstärker sorgt dafür, dass der Sound etwas runder wird, weil diese Aufnahmen sind ja wirklich alt und man
Rough,
will
ja.
und flach und man will das ein bisschen abrunden und dazu den Röhrenverstärker. Da habe ich auch viele handgeschliffene Nadeln. Diese handgeschliffenen Nadeln brauche ich, weil Schellackplatten, die Rillen, die Dicke dieser Rillen, das ist nicht identisch. Und damit das wirklich passt, braucht es verschiedene Nadelgrößen. Also ich verwende, das ist aber wirklich viel, also was ich da habe. Also ich habe rund ein Dutzend Nadeln
Also
unterschiedlicher Größe.
Diamantstaubnadeln oder
Das
so etwas, ja.
das sind alles
Ja.
Diamantnadeln. Diese werden in England hergestellt. Das ist so ein Vater-Sohn-Betrieb. Die beliefern die ganze Welt, unter anderem auch Library of Congress. Und die schleifen diese
Wow.
Diamanten mit der Hand. Also sie haben da die richtigen Vorrichtungen dafür. Und diese Diamanten werden dann auf diese Tonträger draufgetan und also Tonabnehmer drauf montiert und das ist alles custom-made. Und auch der Zustand einer Schallplatte kann eine Rolle spielen, welche Nadel man nimmt. Wenn eine Platte etwas abgenützter ist, nimmt man tendenziell immer ein bisschen etwas Kleineres. Also das ist so eine
Spannend.
Wissenschaft für sich,
Ja,
eine
genau wollte
Wissenschaft
ich.
für
Ja,
sich. Das
ja, ja.
ist, man muss es einfach auch probieren.
Aber dann. Ja, also eigentlich ist es ja, also Sie hören jetzt diese Platten von 1917 bis 1931 über moderne Technik, aber mit sehr historischem Bewusstsein, weil Sie restaurieren ja auch damit. Also Sie nehmen auch kein Knistern raus. Das Knistern ist ja in diesen Platten wie Falten im Gesicht, oder? Also die erzählen wahrscheinlich eine Geschichte, oder liege ich da falsch?
Ist nicht ganz korrekt. Also ich nehme schon die störenden Elemente, also das, was
Schon
nicht zur
raus, ha?
Musik gehört, schon möglichst raus, aber nicht übermäßig, weil das machen viele kommerzielle Musikproduzenten machen das leider. Wenn man das übermäßig macht und übertreibt, nimmt man auch die Musik raus. Also man macht die Musik kaputt. Und das ist wirklich die Kunst, hier so einen Mittelweg zu finden, dass man die Musik wirklich bewahrt und sogar ein bisschen verstärkt und die störenden Nebengeräusche rausnimmt. Das ist so.
Also jetzt
Ja.
die Art of New Hearing
Genau.
also auch, ja.
Genau.
Fantastisch. Also, und was machen Sie dann mit den Aufnahmen? Also Sie spielen diese, Sie sind ganz sorgfältig, Sie kriegen eine neue Platte aus dieser Zeit, um dann den Technikblock abzuschließen. Mit einer ganz ausgefeilten auch Technik. Sie nehmen es dann auf. Was machen Sie dann mit diesen Aufnahmen?
Und dann mache ich ein Video draus und stelle das auf YouTube. Das ist eigentlich, das entstand eigentlich mit der Motivation, diese Musik auch etwas bekannter zu machen.
Ja.
Und ja, mittlerweile ist Atticus Jazz eines der
It's a brand
angesagtesten
name.
Channels
Yes. Yes.
für diese Art von
Ja,
Musik.
sie sind
Also
großartig. Also es ist wirklich ein Brandname. Und wenn man reinhört, also ich als wirklich Banause, muss sagen, ich tauche jedes Mal mit jeder Platte, die sie neu digitalisiert haben oder auch den alten Tag, tauche ich in eine andere Welt, in another mood, in another life feeling ein. Das finde ich schon, das ist was ganz Spezielles, was eigentlich mit der Musik passieren kann, wenn man Musik aus der Jugend hört. Aber da bei Ihnen, also bei Attics Jazz, hat es echt so was wie eben ein historisches, ein historische, ein, eine Reise in Musik. Finde ich
ja,
großartig.
man taucht in eine andere Zeit ein und diese Zeit und vor allem auch diese Musik ist heute leider nicht mehr so bekannt. Es gibt aber trotzdem einige Fans dieser Musik, die sind leider eher etwas alt, diese
Ja.
Menschen, die diese Musik hören. Also ich gehöre noch zu den
Du bist, Sie
jüngeren,
gehören zu den Jüngsten,
zu der
mit einem
jüngeren
70er
Generation.
Jahrgang, ja.
Ja, genau. Also das ist ein bisschen schade. Es gibt aber auch Musiker, die sind dann wirklich jünger und die sind total begeistert von dieser Musik. Und die kommen dann sehr oft auf meinen Channel, wenn sie diese Musik nachspielen wollen, weil sie hören, dass die Musik und was jemand effektiv gespielt hat, hören sie bei mir am besten. Und deshalb kenne ich auch sehr, sehr viele Jazzmusiker, die diese Musik nachspielen. Und ich bin da sehr, sehr gut vernetzt, global vernetzt, wegen dieser Tätigkeit.
Jetzt nur
Ja.
noch erzählen, wieso kommen Sie noch zu dieser Epoche 1917, 1931? Also es ist weder der, also es ist mitten im Ersten Weltkrieg, dann 31, also vor dem Rise of Totalitarianism, also vor dem Nationalsozialismus. Also wieso gerade diese Jahre? Können Sie das erklären noch?
Ja, also das ist eigentlich diese Phase, die wir in der Fachsprache als Hot Jazz bezeichnen. Also die
Hub oder Hard Jazz? Sorry.
Hot
Hot,
Jazz,
ah,
Hot Jazz,
hot. Also wie
Hot
hot and
Jazz.
hot
Ja,
like
genau.
warm, also heiße Jazz.
Genau, also
Sehr schön.
das ist beispielsweise auch im Titel des Films Some Like It Hot, das kommt von dem. Also das hat einen
Ah,
Zusammenhang mit
that's
dem
groß
Jazz.
mit Marilyn Monroe.
Mit
Some like
Marilyn
it, yeah.
Monroe
From
und
Billy
Tony
Wilders,
Curtis.
yes, yeah, from Billy Wilders, yeah, super.
Genau, ist so,
Yes,
ja.
yeah,
Da
some like it
sagt
hot. We do
Some
like it hot.
Like, ja, genau.
Sehr schön.
Und das ist ja eine Geschichte, das dreht sich ja so im Februar 1929, ist ja die
Der
Zeit,
Film von Some
in
Like
der
It Hot, ja.
Some Like It Hot. Also der Film ist zwar aus den 50er Jahren, aber das spielt im Februar 1929. Und ja. Und das damals war Jazz eben hot. Und das hat, und 1917 wurde überhaupt die erste Jazzplatte aufgenommen von Original Dixieland Jazz Band. Das wurde dann sehr populär und das hat sich dann entwickelt, dieser harte Jazz. Und 1931 war dann wirklich die Weltwirtschaftskrise. 1932 war der Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise und da wurden praktisch keine Platten mehr aufgenommen. Und
Krass.
in dieser Zeit hat sich auch die Musik geändert, weil die Menschen wollten nicht mehr Hard Jazz hören und sind Richtung Swing Jazz sind sie dann gegangen. Also auch Hard Jazz swingt, aber Swing Jazz, diese Big Band Swing, war der neue Sound ab 1933, kann man sagen. Und das, was vorher ist, das ist eben Hot Jazz. Und 1932 ist so eine Zwischenphase. Und wenn man die Musik, die wenige Musik, die man aus dieser Zeit hat, hört, merkt man, dass es so ein Zwischending ist zwischen Hot Jazz und Swing.
Und die meisten, also hierzulande, also kennen wohl eher Swing Jazz. Aber ich möchte jetzt mit Ihnen in die historisch klugen und differenzierten Geschichten, die Sie mit der Restauration, der digitalen Restauration der Platten auch bringen, eintauchen. Erzählen Sie mir doch was über den Jazz und den Rassismus. Weil jetzt, wie ich da mich vorbereitet habe, habe ich plötzlich gemerkt, oh, es gab ja ganz wichtige weiße Jazzer, gerade auch in dieser Anfangszeit.
Ja, also Jazz war so wie vieles in den Vereinigten Staaten rassensegregiert. Also die Rassensegregation im Jazz hörte eigentlich wirklich erst ab Mitte der 30er Jahre auf. Dafür ist hauptsächlich auch eine Person maßgeblich verantwortlich. Das ist Benny Goodman. Der Klarinettist Benny Goodman, ein weißer Klarinettenspieler und Musiker und Arrangeur, der wollte einfach die besten Musiker haben, weil er so ein Perfektionist ist. Und der hat es einfach nicht gut gefunden, dass man jetzt einfach aus solchen blödsinnigen Gründen nicht mit den Schwarzen zusammen aufnimmt. Es gibt aber schon Aufnahmen, die bereits vorher entstanden sind, das spielt eine weiße Band und es ist ein Schwarzer dabei. Das gab es schon, aber nur hat man das auch, das hat man nicht erfahren als Käufer dieser Platte. Also diese Rassensegregation ist sehr deutlich zu spüren.
Also es gibt
Was
tatsächlich eine klare Linie zwischen weißem Jazz und schwarzem Jazz.
man
Also
kann das so sagen, also
ja, also die
ich höre
Unterscheidung ist einfach
sofort.
historisch belastet, ja.
Das kann man sagen und man hört auch, wenn man sich ein bisschen auskennt in dieser Musik, hört man sofort, ob das eine weiße Band ist oder eine schwarze Band ist. Und das ist nicht irgendwie, also weißer Jazz, es ist nicht irgendwie schlechter oder sowas, aber man hört sofort, das ist eine andere Kultur.
Also,
Und
ja, könnte,
ja,
also,
genau.
wie ich es gehört habe, also eben weißer Jazz, könnte eher, so, vor allem dann auch in den 20er Jahren, ein bisschen mehr zur Formalisierung neigen und der schwarze Jazz, der vor allem auch eine Spiritualität reinbringt, rhythmisch, radikaler sein könnte. Kann man
Ja,
das so sagen?
es ist schwierig, das zu beschreiben. Also man muss es
Mhm.
einfach hören und mit der Zeit merkt man sofort, also das muss eine schwarze Band sein und das ist eine
Ja.
weiße Band. Ich kann das nicht irgendwie in Worte fassen, wenn ich ehrlich bin. Interessant ist
Also
auch
interessant war vor
wann.
allem die Platten, genau, und die Platten. Es gab ja eine Marktsegmentierung entlang
Genau,
der Rassen. Oh, ja.
Dazu komme ich gleich, aber zuerst mal, wann überhaupt Jazz erfunden wurde. Das ist, man kann sagen, dass Jazz circa 1895 in New Orleans erfunden wurde. Und das ist eigentlich, das kam von den Schwarzen. Und die erste Jazzband war jene von Buddy Bolden. Der ist 1931 ist er in einer psychiatrischen Klinik ist er verstorben und hat nie aufgenommen. Und man bezeichnete ihn als King Buddy Bolden. Aus King wurden die besten Trompeter, respektive Kornettspieler in der damaligen Zeit, wurden die besten Kornettspieler der Stadt New Orleans in den Nullerjahren bezeichnet. Und es gibt eigentlich nur drei davon. Das ist King Buddy Bolden, King Freddie Keppard und King Oliver. Und King Oliver, dieser letzte, das war der spätere Doyen von jungen Louis Armstrong. Also das ist in New
Hängt
Orleans,
alles zusammen und in
das
New York,
hängt alles
ja.
zusammen, genau.
Ja.
Und bemerkenswert ist aber dennoch, dass die erste Jazzplatte von einer weißen Band stammt, von Original Dixieland Jazz Band. Und der Kornettist dieser Band, Nick LaRocca aus New Orleans, der hat gesagt, ja, unsere Musik hat mit den Schwarzen überhaupt nichts zu tun. Das ist weiße Musik. Und dafür wird er heute auch in der Community heftig kritisiert. Ich kann diese Kritik nachvollziehen, weil es ist natürlich Cultural Appropriation, so wie die Woken das auch bezeichnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Art der Musik, die von Original Dixieland Jazz Band gespielt wurde, sich von schwarzer Jazzmusik, auch von der früheren schwarzen Jazzmusik sehr, sehr stark unterscheidet. Also man
Also
hört sofort,
einen eigenen, originären und authentischen
genau.
Beitrag ist, ja.
Das ist etwas
Spannend.
Eigenes
Ja.
und die Musik von Original Dixieland Jazz Band wird heute noch geschätzt und das auch eigentlich wirklich aus gutem Grund. Aber die haben sich irgendwie als Inventors of Jazz bezeichnet beispielsweise und das ist natürlich nicht richtig. Also
Ja,
Original
das
Dixieland
ist.
Jazz Band hat die Jazzmusik sicher nicht erfunden, war aber sehr, sehr wichtig bei der Entwicklung des Jazz, insbesondere für weiße Jazzmusiker. Und ja, Original Dixieland Jazz Band, diese Band hat auch eine wesentliche Rolle gespielt bei der Entwicklung von Big Spiderwick. Das ist mein großer Idol. Ein Kornettist aus Davenport, Iowa, Leon Bismarck Beiderbecke. Das ist der
Das muss ein
Sohn,
Deutscher sein, also
das
Big
ist ein Deutscher.
Beiderbecke könnte man ihn
Also,
aussprechen,
ja,
oder? Big
richtig. Big
Beiderbecke.
Spiderbecke, das ist seine deutsche Familie und der hat auch, in der Familie wurde auch Deutsch gesprochen. Big
Aha.
selbst hat einige deutsche Worte zumindest verwendet. Also hat Oma gesagt, wenn er über seine Großmutter sprach, beispielsweise. Und es gibt da, also das ist eine deutsche Familie, der Vater war zum Männerchor und die Musik war eigentlich deshalb schon von Anfang an in dieser Familie wichtig. Aber was eben geschah, ist, dass der ältere Bruder von Biggs, der Bernie, der war beim Ersten Weltkrieg, war im Militär.
Einbezogen, ja.
Und ja, genau. Und was dann geschah, ist, der hat bei seiner Rückkehr, er war also im Krieg, war er selbst nicht beteiligt, aber bei seiner Rückkehr hat er ein Grammophon dabei und einige Original Dixieland Jazz Bandplatten. Und der junge Biggs, also damals 14 Jahre alt, der war sofort begeistert. Er hatte sich zuvor das Klavierspiel selbstständig beigebracht, so ab 3 Jahren. Also wir
Also
sprechen hier
wirklich von einem Genie.
von
Ja,
einem
ja,
Musikgenie. Und der hat sich das Kornettspiel selbstständig
ja.
beigebracht.
Wow.
Und auch die Technik, die dazugehört, das ist einfach sein Ding, sein Ding. Also beim Kornettspiel, da gibt es so diese Tastenkombination. Man hat ja diese drei Tasten, die man hat. Und wenn man eine Note spielen will, gibt es eigentlich verschiedene Möglichkeiten, eine Note zu spielen. Aber es gibt eigentlich nur eine korrekte gemäß der Theorie, wie man Kornett spielen sollte. Biggs hat aber eine Technik entwickelt, die man False Fingering nennt. Der hat einfach je nach Situation, wie es eigentlich am besten ging, hat er diese Tastenkombinationen gespielt. Und
Faszinierend.
dabei konnte er Kombinationen spielen, die man eigentlich mit der klassischen Variante gar nicht spielen kann. Man würde sich sozusagen die Finger dran brechen, aber das konnte eben Bix. Und bei mir fing auch die Hot Jazz Begeisterung vor allem auch mit der Musik von Bix Beiderbecke an, weil ich habe
Hat er dann Platten aufgenommen, also können? Also
Bix hat
wurde.
Platten aufgenommen, und zwar zwischen 1924 und 1930.
Ach, doch
Und
später. Also, aber ist dann
ja.
vorher, ist er getourt durchs Land, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also seine erste Band war ja, das war 1922. Bix konnte nicht Noten lesen, und
I love the story. Ja.
damit man überhaupt auftreten konnte als Musiker, musste man eine Musikgewerkschaft angehören. Und um der Musikgewerkschaft anzugehören, musste man Noten lesen können. Also da hatte Bix wirklich ein riesiges Problem. Und er hat es aber trotzdem fertiggebracht, jetzt mit seiner ersten Band, mit der er auch aufgenommen hat, mit dem Wolverine Orchestra, einige Aufnahmen zu machen in Richmond, Indiana. Das ist in der Nähe von Chicago. Dort gab es die Ginette-Werke. Das war so ein Label, die hatten eigentlich als Hauptgeschäft haben die Klaviere hergestellt, aber die haben dann irgendwann mal angefangen, alles Mögliche aufzunehmen, auch auf Platten. Und da entstanden einige der ersten Aufnahmen vieler später sehr bekannter Musiker, also nicht nur von Bix Beiderbecke, aber auch beispielsweise von King Oliver oder Louis Armstrong in den Jahren 1923. Die ersten Platten sind bei Ginette aufgenommen worden. Und so war es auch bei Bix Beiderbecke. Der hat mit Wolverine Orchestra und einigen anderen kleineren Formationen hat er 1924 und anfangs 1925 diese akustischen Aufnahmen gemacht. Und akustisch bedeutet, dass man diese Schallplatten ohne Mikrofone aufgenommen hat. Kommerziell wurden Mikrofone erst ab 1925, also vor 100 Jahren, eingesetzt. Einerseits, also im gleichen Jahr, hat Columbia das Western Electric System eingeführt. Und Victor Records, also das ist in Europa unter His Master's Voice, HMV, bekannt, die haben das RCA Soundsystem eingeführt.
Das ist, also wir
Und
reden ab 1925 und das hat eine
genau,
erhebliche Qualität gebracht. Ja.
das hat eine massive Änderung der Soundqualität gebracht. Also es ist ein Quantensprung. Also man kann das hören, beispielsweise Aufnahmen von Columbia, die zu Beginn des Jahres 1925 aufgenommen wurden, akustisch. Und nur wenige Monate später kommt dann diese Western Electric. Und das ist ein riesiger Sprung. Und Western Electric, noch eine beiläufige Bemerkung. Die haben auch bei den ersten Tonfilmen eine wichtige Rolle gespielt. Das war so etwas wie Dolby ab den 20er Jahren. Und das ging so weiter bis zu Beginn der 70er Jahre. Wenn man sich einen älteren Film anschaut, also vor 1970 sicher mal, steht ganz am Anfang, wenn die Schriften kommen, steht dort oft Western Electric oder Westrex. Also das ist diese Technologie. Auch Victor Records hat die eigene Technologie für diese elektrischen Aufnahmen, und das ist
Eben ein Quanten,
RCA.
ja, und
Und
eben
das
diese
wurde,
Aufnahme ist ein Quantensprung dann für die
das ist
Qualität.
ein Quanten, das ist ein
Und Bix
Quantensprung.
Beiderbecke, der hatte also eben als weißer Musiker absolut kein Problem, auf irgendwelche Platten zu produzieren und auch gekauft zu werden. Also er war auch bekannt in seiner Zeit.
Ja, Er war bekannt bei Studenten, weil das haben viele junge Menschen haben diese Musik gehört. Das war auch Tanzmusik. Der wurde sehr populär, als er 1924 mit den Wolverines nach New York kam. Dort wurde er entdeckt, von einem, damals sehr, sehr bedeutenden Unternehmer und Bandleader, Gene Goldcat. Und Gene Goldcat hat, ihn dann von Wolverine Orchestra eigentlich rausgeholt. Und dann kam Biggs in diesem Jahr nach Detroit, wo Gene Goldcat zu Hause war. Und als man die erste Aufnahmesession hatte und man gemerkt hat, Biggs kann nicht Noten lesen, dann wurde ihm sofort gekündigt und er
Oh,
hat seinen Job, hatte
verloren.
plötzlich keinen Job.
Ja.
Und dann ging sein Weg weiter. Also 1925 hat er sich dann mit einem Sea Melody Sax Spieler, Sea Melody Sax ist eine Form von Altsaxophon, mit dem Sea Melody Sax Spieler Frank Trumbauer zusammengetan und zuerst in St. Louis sind die da aufgetreten im Arcadia Ballroom
Muss ich mir das
und
vorstellen, die weißen Musiker mit weißem Publikum?
die haben, ja genau, so
Ja,
ist es. Und
okay.
schwarze Musiker, die hatten entweder eben schwarzes Publikum. Bei den Schallplatten war es vor allem so, dass die größeren Labels sogenannte Race Series begründet haben. Also
Ah, die
Race wirklich und
heißen Race, also wie Rasse,
ja,
rassen sie
wie
Race
Rasse, genau.
Records. Ja,
Race Records,
why?
genau.
Also wie, wow, das ist wirklich,
Weil
klingt ganz übel, hat aber
das klingt sehr
wahrscheinlich auch einen
übel, aber
ökonomischen Grund, oder?
das
Ja.
hat einen ökonomischen Grund. Also Race Series gab es je nach Label so ab 1925, teilweise 1927. Das hat damit zu tun, dass Grammophone sehr teuer waren. Und die Schwarzen hatten kein Geld für Grammophone. Und deshalb, das ist auch der Grund, weshalb schwarzer Jazz später aufgenommen wurde, vor allem auch nicht so umfangreich. Das hätte es eigentlich schon verdient, umfangreicher aufgenommen zu werden. Aber
Unbedingt.
diejenigen, die das Geld hatten, um sich Platten zu kaufen, insbesondere um sich ein Grammophon zu kaufen, waren hauptsächlich Weiße.
Boah.
Und man sieht eigentlich damit, dass es trotzdem einige Schwarze gab, selbst in dieser schlimmen Zeit für die Schwarzen, die es ökonomisch zu etwas gebracht hatten und die sich auch so ein Grammophon leisten konnten. Und jetzt ist
Aber
es
also, es,
für
also vielleicht für das Publikum zum Verstehen, Race Records waren billiger, die waren somit ein,
nee, waren sie
ah
nicht. Nein,
nicht,
nein,
ah
waren sie
okay.
nicht. Nee, nee, waren sie nicht. Sie wurden einfach in einer
Als mal, also ja,
geringeren Auflage
das ist entscheidend.
hergestellt.
Sie wurden in einer geringen, also es war quasi ein Marktsegment bedienen und gleich.
Marktsegment.
Genau, und gleichzeitig aber eigentlich auch Ausdruck der Diskriminierung. Also es ist wirklich immer
Es ist
wie
schon,
eine ganz üble, ambivalente Geschichte, die
ist so,
aber
ja.
die Geschichte des schwarzen Jazz, für die Geschichte des schwarzen Jazz sehr wichtig ist. Sie haben ja
Ja.
einige Platten auch aus dieser Zeit von schwarzen Musikern,
Habe
obwohl
ich,
wir,
ja.
und Musikerinnen, obwohl wir jetzt ja merken, wie schwer es war, sich da auch zu
Ja.
kommerzialisieren,
Und jetzt ist es so, jetzt muss man sich mal das so vorstellen, also die Auflage war gering,
oder?
also beispielsweise nur einige hundert oder einige tausend Platten wurden hergestellt, also vierstellige Zahl,
Bei den
oder?
sogenannten Race Records, ja,
Bei den
Race
Race
Series, ja.
Records. Und dann wurde das verkauft und dann muss man sich das so vorstellen, diese Platten gehen ja kaputt, wenn man sie mit Grammophonen abspielt. Und dann, wenn sie auf den Boden fallen, gehen sie auch kaputt. Das ist nicht wie eine Vinylplatte. Und da kam noch der Krieg, insbesondere eben der Zweite Weltkrieg. Da brauchte man Material und was hat man gemacht? Man hat das Zeugs eingeschmolzen, um Material zu sparen. Also dadurch gingen sehr, sehr viele Platten verloren. Und jetzt muss man sich vorstellen, bei Race Records, dass das den heutigen Tag erlebt und in einem guten Zustand, das ist eben wirklich schwierig. Und deshalb ist es schon so, dass ich einige Platten habe. Da kann ich sagen, ja, also da gibt es nicht viele
Davon. Ja.
Exemplare, die besser im besseren Zustand wären und überhaupt Exemplare. Also es gibt so Schallplatten, die ich habe, die gibt es dreimal oder zehnmal oder 50-mal ungefähr. Man hat diese Schallplatten in späteren Jahren unter Sammlern mal gezählt, zum mal nachsehen, also die ganz besonders seltenen Platten. Und da weiß man so ungefähr die Zahl. Und das sind auch nicht unbedingt Schallplatten, die man auf dem Estrich findet bei der Großmutter, weil die Großmutter solche Schallplatten eben nicht gekauft hat.
Ja,
Die
das
Großmutter,
ist ja,
das ist sehr, sehr schwierig.
aber trotzdem, also das finde ich sehr spannend, aber trotzdem ist ja der Jazz eine schwarze Musik. Also ist heutzutage bekannt als schwarze Musik. Und also weil
Ja.
Sie haben jetzt von Big Spiderbeck erzählt,
Ja.
aber eigentlich ist der Jazz eine schwarze Musik. Und dazu möchte ich gerne noch mehr von Ihnen hören. Also von den, wir haben jetzt über die Plattenindustrie gehört und vom Big Spiderbeg und zu den Schwarzen, also dem Jazz als schwarze Musik. Können Sie uns da den Link irgendwie erklären? Weil Jazz gilt für die Normalmenschen eigentlich wirklich als ausgesprochen schwarze Musik.
Also die schwarze Musik, die gab es eben, wie ich gesagt habe, schwarze Jazzmusik gab es schon ab den 1895er ungefähr, so mit Buddy Bolden. Und die Bands, die aufgenommen haben, die haben auch ziemlich schnell mal einige bekanntere Stars haben dann aufgenommen. Dazu gehört unter anderem auch King Oliver, der mit Louis Armstrong, mit seinem Zögling Louis Armstrong 1923 für King Olivers Creole Jazz Band in Chicago spielte.
Also müssen wir
Und
uns das dann zeitlich auch gleichzeitig vorstellen. Also Big Spiderbeg ist wo war der? In Detroit und New York, wenn ich das richtig in
nee,
Erinnerung habe.
der war in Midwest
Im
und in New
Midwest
York
war
ist
der, ja.
er ist dort aufgetreten, hat für Jeanette Records aufgenommen in der Nähe von Chicago und in Chicago, da war Jazz ziemlich hip, weil nach 1917, das ist so mindestens mal die Legende, hat die amerikanische Navy das Vergnügungs- und Prostitutionsviertel Storyville dicht gemacht. Und dann seien die schwarzen Musiker nach Chicago gepilgert und in andere Städte, wo sich dann Jazz verbreitet habe. Das hatte aber auch ökonomische Gründe. Also es ist
Wie
nicht nur
immer.
diese Schließung von Storyville, sondern Chicago hat mit der Wirtschaft, die in dieser Stadt florierte, viele Menschen angezogen, auch aus dem Süden. Und da kamen auch viele Afroamerikaner dorthin und sehr viele Musiker aus New Orleans haben sich dann nach Chicago begeben.
Ja, eben als
Und
Industriestadt Chicago, Detroit, auch mit dem neuen Model T
Autoindustrie,
dann mit
genau.
Ford. Also das geht ja immer Hand in Hand, die ganze
Das geht, das,
musikalische
das,
Entwicklung.
das
Ja.
ist so, das ist so,
Mhm.
ja. Und die, also diese Band trat in den Lincoln Gardens auf,
Also die Band von King Oliver.
King Oliver
Ja,
mit Louis
ja.
Armstrong. Und das waren die zwei besten Kornettspieler, die sich so miteinander spielten und harmonierten. Und das war ab 1922 und 23 wurde das eben aufgenommen. Und das hat die Jazzmusik sehr maßgeblich beeinflusst. Also
Also die
nicht
Sprache des
nur
Jazz revolutioniert, ja.
revolutioniert. Diese Schallplatten von 1923, die sind teilweise sehr, sehr selten, insbesondere in einem guten Zustand, weil die sind so gut,
Ja,
dass
das ist
diejenigen, die das gekauft haben,
immer
diese Platten
abgespielt.
abgespielt und zu Tode gespielt haben. Und gewisse Schallplatten, also in einem perfekten Zustand zu bekommen, das ist bei den meisten dieser Schallplatten fast nicht möglich. Wenn es überhaupt ein Exemplar gibt, dann gibt es ein Exemplar oder zwei Exemplare im
Ja.
perfekten Zustand, in einem unbespielten Zustand. Und man verkauft
Das.
so etwas auch nicht. Also das ist,
Ja.
und das
Das
ist
ist auch
unglaublich
unbezahlbar, ja.
unbezahlbar teilweise. Also neulich wurde eine King Oliver Schallplatte, so also vor ein paar Wochen, wurde für fast 5000 Dollar
Ja.
verkauft, in einem perfekten Zustand. Also ich hab diese Platte in einem etwas schlechteren Zustand, in einem akzeptablen Zustand, und ich habe erheblich weniger bezahlt. Also
Ja.
das spielt, also dieser Zustand spielt wirklich eine wesentliche Rolle beim Sammeln. Aber
Darf
zurück
ich
zur
noch, na,
Musik.
ja, zur
Ja.
Musik kommen wir gleich. Ich möchte mal fragen, wie sehen die Plattenhüllen aus? Können Sie das doch beschreiben? Sind das
Die
einfach ganz
Platten.
normale Zeitungspapiere oder irgendwie? Oder haben
Nee.
die Fotos drauf?
Es gibt solche mit Fotos, aber meistens ist es so, dass die Schallplattenfirma, also das Label, Werbung auf der Platte betreibt und Werbung für sich, also für eigene Produkte, für eigene Grammophone. In aller Regel, es gibt wenige Ausnahmen, steht nichts über die Platte selbst drauf. Also man ging auch nicht in ein Geschäft und kaufte sich, ich will jetzt die neueste Louis Armstrong-Schallplatte haben, sondern der Hit war der Song. Das ist sehr
Das ist ein
wesentlich.
großer Unterschied zu heute,
Ja,
quasi zu dieser
das ist so, ja.
Autorenschaft, dass nicht die
Ja.
Autorenschaft entscheidet oder Autorinnenschaft entscheiden mag, sondern die Komposition. Also
Die
eben, ich
Komposition.
will die 9. Sinfonie, oder, von Beethoven. Also
Ja,
quasi,
genau. Also
wobei
da
der
wurde das.
Beethoven ist da schon als Autor bereit. Aber ich gehe tatsächlich zum Song, nennen Sie mir einen Songtitel in dem
Happy
Fall.
Feet beispielsweise.
Happy Feet, genau. Also
Ja.
ich gehe nicht in den Laden und will unbedingt eine Platte von Louis Armstrong oder mit King Oliver, der das Orchester befehligt, sondern ich will Happy Feet. Nice,
Genau.
nice.
Und
Ja.
das ist, also also der Hit war die Komposition, und verschiedene Bands haben diese Komposition dann aufgenommen. Und für die heutige Zeit relevant ist, wer eben da mitgespielt hat. Und wenn das jetzt beispielsweise eine Platte ist, auf der Louis Armstrong drauf ist, dann hat das natürlich einen besonderen musikalischen Wert, weil auch die Musik, Hot Jazz Musik, ist sehr sololastig. Also da kommt so
Ah,
ein
okay.
Hot
Yes.
Solo,
Ja.
und dann
Und das spielt der Louis Armstrong
das spielt Louis Armstrong.
beim King Oliver Orchestra. Ja.
Genau, das
Ja.
ist
Ja. Klar.
bei ihm weiß man jetzt beispielsweise, dass sein erstes Solo auf Chimes Blues zu hören ist von Louis Armstrong.
Ja.
Er war ja nicht der Hauptsolist, das war King Oliver. Lustig ist beispielsweise, dass bei diesen Aufnahmen, da hat man in einen Trichter reingespielt, und Louis Armstrong, der hatte so einen unglaublich lauten Sound, der musste weit hinten stehen,
Oh.
also nicht beim Trichter selbst, weil das die Aufnahme ruiniert hat. Weil wenn das zu laut aufgenommen wird,
Überschallung,
geht die,
ja.
und da geht die Platte kaputt, also die Aufnahme kaputt. Und da musste Louis Armstrong, der junge Louis Armstrong, damals war er 22 Jahre alt,
Ja.
also das ist eine Kraft, das kann man sich nicht vorstellen. Also die meisten Leute, die kennen Louis Armstrong von Stücken wie What a Wonderful World, und da war er
Also.
bereits alt, das war wirklich kurz vor seinem Tod, oder Hello Dolly, oder When the Saints Go Marching In. Also wir sprechen nicht von einem alten Mann, der hier spielt, sondern von einem jungen, kräftigen Mann, der noch die kräftigen Lippen hatte. Weil es ist so, dass beim Trompetenspiel die Muskulatur, die Lippenmuskulatur, eine sehr wesentliche Rolle spielt. Und man ist eigentlich so mit ungefähr 30 bis 40, also man kann sagen, so 27 bis 30 ist man, bis 40 ist man eigentlich so in einem Höhepunkt. Also man hört das auch bei einem Miles Davis eigentlich. Der war eigentlich sein Leben lang ein Genie und seine Platten, seine späteren Platten sind auch gut, aber man kann einfach qualitativ von der Spielart her kann man den jungen Miles Davis mit dem älteren Miles Davis nicht vergleichen, weil es ist wirklich so ein Kraftakt, so eine Trompete zu spielen, also damals eben zuerst Kornett.
It's a physical relationship.
Ja,
Es
ist
ist eine
so, ist
körperliche
so.
Angelegenheit, ja.
Es ist eine körperliche Angelegenheit und Louis Armstrong, der hat wirklich unglaubliche Sachen gespielt. Und ich habe dann, als ich dann Hot Jazz entdeckt habe, bis zu diesem Zeitpunkt kannte ich eben Louis Armstrong nur von diesen
Ja, der
Stücken,
alt
die alle kennen.
massenmedialen Stücken, ja, genau.
Und ich konnte nicht nachvollziehen, warum Louis Armstrong als einer der besten Jazzmusiker der Welt gilt. Und dann habe ich Louis Armstrongs Aufnahmen gehört, die er als junger Mann aufgenommen hat. Zuerst mit King Oliver im Jahr 23, dann mit Fletcher Henderson in den Jahren 24, 25, als er nach New York ging, auf Veranlassung seiner Frau Lil Hardin Armstrong, die er eben kennengelernt hat bei King Oliver.
Also Lynn Hardin Armstrong hat auch Musik gespielt, auch Jazz
Sie
gemacht.
hat Klavier gespielt und sie ist eigentlich eine der ersten Frauen, die von enormer Bedeutung sind bei der Entwicklung von Jazz. Und nicht nur, weil sie einfach die Frau von Louis Armstrong war, sie war wirklich eine sehr, sehr gute Pianistin. Und sie war eben schon vorher da, bevor Louis Armstrong in dieser Band war. Und dann hat sie Louis Armstrong veranlasst, dass sie weggeht, um eine eigene Karriere zu beginnen.
Ah, großartig. Also eben quasi die Autorenschaft, ja. Und King Oliver
Und
verlassen.
King Oliver zu verlassen. Und King Oliver hat das mit Gelassenheit,
Ah,
hat er
cool.
darauf reagiert. Und Lil Hardin durfte trotz dieses Abwerbeprozesses noch eine Weile in dieser Band bleiben. Also Louis Armstrong ging zuerst mal allein nach New York
Zu
und
Fletcher
später
Henderson
zu
direkt,
Fletcher
okay, ja.
Henderson.
Ja.
Und dort, das war eigentlich so die Zeit des Harlem Jazz, oder? Also diese Harlem, also man spricht diese Zeit bezeichnet
Also
man als Harlem Renaissance.
1925 würde man sagen, 24,
Ja,
25 oder
etwas früher
26,
fängt es
schon
an.
früher,
Es
ja.
fängt sogar,
Harlem
es
Renaissance und
ist,
Harlem Jazz
genau.
für die Leute,
Also,
ja.
Harlem Renaissance fängt etwas früher an und es ist eben nicht nur die Musik. Harlem Renaissance ist eigentlich ein erster richtiger Höhepunkt der afroamerikanischen Kultur im 20. Jahrhundert. Und Harlem Jazz, das sind so die Bands, die in Harlem, in New York, in verschiedenen Orten spielten. Es gibt da ganz bekannte Clubs. Dazu gehört eben beispielsweise der Cotton Club. Da gibt es einen Spielfilm mit Richard Gere. Das ist von Francis Ford Coppola, dieser Film. Also derjenige, der auch Godfather, also der Pate gemacht hat. Und
Da
man,
geht es auch um die Rassendiskriminierung, also im
geht es
Cotton
auch
Club.
darum, da geht es
Und
auch darum.
nur schnell zum Harlem Renaissance und Harlem Jazz für die Historiker und Historikerinnen. Da geht es eben nicht nur um Klang, sondern quasi auch um eine politische Ästhetik.
Ja, das kann man so nicht sagen,
Entschuldigung.
nein. Nee, das kann man so nicht sagen. Man muss sogar sagen, dass diese Bands auch gewisse Klischees bedient haben, weil
Aha, okay.
das Publikum war weiß und die Musiker, die Tänzerinnen und die Bedienung war schwarz und die Patrons dieser Clubs waren weiße. Also das ist wirklich auch eine, ja, man kann sagen, eine Ausbeutung dieser Kultur durch Weiße. Aber die Weißen hatten das Geld und die schwarzen Musiker, Die haben es dann wirklich zu etwas gebracht, wenn Weiße sich für ihre Musik dann interessiert haben.
Das ist echt hart. Also, dass
Das
du
ist
vor
wirklich
allem,
hart. Das ist
ja,
wirklich hart.
dass du dann auch als
Und
schwarzer Musiker vor allem versucht hast, einem weißen Publikum zu gefallen, weil das ökonomisch einschenkt und
richtig.
dich zur
Und
Karriere bringt.
Fletcher Henderson war eben auch einer der ersten Musiker, schwarzer Musiker, der zunächst mal, der hat keine Race-Platten gemacht, sondern für Weiße hat er diese Musik gemacht. Also von Fletcher Henderson gibt es praktisch keine Race-Platten, obwohl es
Also
ein
das,
Schwarzer war.
obwohl Fletcher Henderson war ein Schwarzer, also
Er
ist
war
er.
ein Schwarzer, ein bisschen hellhäutig. Das ist auch speziell, dass das der Fall ist, weil das war für das weiße Publikum irgendwie erträglich. Man muss sich das
Es
wirklich so
ist
vorstellen.
echt übel, wenn
Das
ich diese
ist wirklich
Geschichte höre.
übel.
Also und Fletcher
Und
Henderson war einer der wichtigsten Architekten von eben Harlem, Jazz, Harlem
das sowieso
Renaissance und
und er
eine
gilt
Brücke vom Hot Jazz zum
Swing.
Swing. Ja,
Swing. Ja,
Wahnsinn.
also Benny Goodman hat ihn als Arrangeur engagiert und man kann Fletcher Henderson als den Erfinder von Swing-Musik bezeichnen. Also es ist wirklich sehr bedeutender Komponist, Arrangeur und Pianist Fletcher Henderson.
Und dann
Und
ist ein Glücksfall, dass er Louis Armstrong unter seine Fittiche genommen hat.
ja, aber er konnte zunächst mit ihm nicht sehr viel anfangen. In dieser Band waren auch sehr viele andere schwarze Superstars und die konnten mit dem jungen Louis Armstrong noch nicht so viel anfangen. Er wurde leider nicht immer gut eingesetzt. Also die Fletcher Henderson-Platten mit Louis Armstrong, nicht alle sind
Gehören
wirklich
zum.
su super, super Platten. Es gibt einige kurze Solos von Louis Armstrong und das ist so der wesentliche Teil des ganzen Stücks. Aber ansonsten ist es eher seichte Musik. Nicht immer, aber oft ist es der Fall. Und dann hat Louis Armstrong 1925 Fletcher Henderson verlassen. Und hat dann angefangen mit seiner legendären Louis Armstrong and his Hot Five Schallplatten auf dem OK-Label. Da hat er so einen Exklusivvertrag und diese Aufnahmen gehören zu den wichtigsten Aufnahmen überhaupt des Jazz. Also, wenn jemand Jazz hört und von diesem Podcast überhaupt etwas mitnehmen möchte, geht hin und hört euch diese Louis Armstrong and his Hot Five und Hot Seven Platten an. Die habe ich
Großartig.
alle auf meinem
Digitalisiert, ja.
Channel digitalisiert. Das sind unglaubliche Aufnahmen, was der junge Louis Armstrong hier spielt. Was ich eben
Und das
noch
sind
sagen
eben nicht
wollte,
Race, nur noch zu meinem Verständnis, das sind dann nicht Race Records,
doch,
sondern
das sind Race Records.
doch,
Das sind
das sind auch ganz klar klassische Race
Race
Records, die hier.
Records, das sind Race
Wow.
Records bis 1930,
Ja.
bis
Bis sie
1930
quasi
und ab.
Mainstream werden, ja.
Ja, da wurde Louis Armstrong zu einem Superstar
Ja.
und da wollten ihn auch die Weißen haben, also als
Wahnsinn.
Platte. Und bei den, um nochmal zurückzukehren zu Harlem Renaissance, zu diesen Clubs, da sieht man auch eben diese Rassensegregation, die es gab. Also, und die Musiker, die hatten möglichst, also jetzt Fletcher Henderson nicht, aber die Musiker, das sieht man auch auf Illustrationen, männliche Musiker möglichst schwarz und Schönheitsideal bei den Frauen war möglichst hellhäutig. Und damit sie auch begehrenswerter waren,
Und
oder? Also
auch
für
den
Weiße.
Klischees entsprechen. Ja, genau. Also
Genau.
den weißen Klischees entsprechen. Krass.
Genau.
Wahnsinn.
Aber man muss auch sagen, dass sich die schwarzen Männer, die nicht schwarz genug waren, dass sie sich blackfaced haben. Also das hat es
Wahnsinn.
gegeben.
Also um
Und
eben dem Klischee des
um
weißen
dem Klima,
Publikums der Nachfrage zu
ja,
entsprechen. Ja, klar.
aber das ist dieses Klischee. greift auch über auf die schwarze Kultur und auf den schwarzen Geschmack, weil bei den Schwarzen selbst waren hellhäutige Frauen eben auch begehrter.
Begehrte, ja.
Und bei den Männern war eben das möglichst dunkelschwarz zu sein, das war eben auch so erstrebenswert. Also im Harlem Renaissance gab es beispielsweise einen Club, der hieß Small's Paradise. Und dort trat Charlie Johnson and his Paradise Tan auf. Und dieser Club hatte einen schwarzen Patron. Das war der einzige größere Club während dieser Phase des Harlem Jazz mit einem weißen Patron, schwarzen Patron und einem gemischten Publikum. Und also da konnten auch Schwarze rein
Großartig,
und das sich anschauen. Und da habe ich ein Foto beispielsweise aus dem Jahr 1928. Da sieht man einen schwarzen Performer und der ist blackfaced. Also dieses Blackfacing, was immer wieder von den Woken so beschrieben wird, ja, das ist
Als
eben diese Miss
Unterdrückung, ja, als
unterdrückend. Also
Unterdrückung und Lächerlichmachung der schwarzen
Lächerlichmachung,
Hautfarbe, ja,
das
ist
ist
hier in
nicht
einem
immer der
anderen,
Fall.
es ist
Das
hier in
ist in
einem
einem
anderen
anderen Kontext.
Kontext und es
Ist
ist
so.
eher, es ist natürlich schon, es natürlich schon hängt auch damit zusammen, auch mit der Verinnerlichung von Klischees
Das
von
ist so.
Menschen, aber
Also,
Menschen sind radikal soziale Tiere, wie ich immer sage, oder? Und wenn es auch den
dazu kann ich noch,
Musikern darum
ja.
ging, eine Karriere zu machen, ist ja klar. Also Menschen machen sehr viel damit sie, und das ist wirklich empathisch mit zu begleiten und nicht einfach zu verurteilen. Menschen machen sehr viel, um dazu zu gehören. Es
Also
gibt
über dieses.
kein Reinheitsgebot in der ganzen Musikgeschichte, oder?
Nee, aber diese Klischees, also es ist nicht nur in der Musik, sondern ganz allgemein jetzt diese Klischees mit dem Blackfacing, oder? Also das ist nicht unwahr, dass es diese Minstrel-Shows gegeben hat, bei denen sich weiße Performer blackfaced haben, um sich über Schwarze lustig zu machen.
Ja, das ist
Aber
Horror, ja.
ich bringe ein anderes Beispiel, das hat mit Louis Armstrong zusammen. Also es gibt ja diese Mardi Gras, das ist dieser Karneval von New Orleans.
Ja.
Und das war mal rassensegregiert. Und es gab da Karneval für die Afroamerikaner und Karneval für die Weißen. Jedenfalls bei diesem rassensegregierten Karneval von New Orleans hatte der schwarze Mardi Gras, war der Höhepunkt, die Krönung, war die Höhepunkt der Zulus Ball. Zulus Ball ist auch der Name der seltensten Louis Armstrong-Schallplatte überhaupt. Aufgenommen mit King Oliver. Es gibt nur ein Exemplar davon und das ist im Smithsonian Museum auf Jeanette Records. Das ist der Höhepunkt, Zulus Ball, vom Mardi Gras. Und dort wurde King of the Zulus gekrönt. Und King of the Zulus war der Karnevalskönig. Und der Karnevalskönig, der ein Schwarzer war, war blackfaced. Und das ist New Orleans, oder? Und jetzt, Louis Armstrong hat auch eine Schallplatte aufgenommen im Jahr 1926, der heißt King of the Zulus, also Zulus Ball 1923 mit King Oliver, King of the Zulus 1926. Der war natürlich total begeistert von diesem King of the Zulus und von Zulus Ball und hat sich natürlich gewünscht, auch einmal Karnevalskönig zu werden. Und dieser Wunsch wurde ihm kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erfüllt. Ich glaube, es war 1946. Da wurde Louis Armstrong zum King of the Zulus. Und da gibt es Fotos von Louis Armstrong und da ist er blackfaced. Und das ist, also man muss dieses Blackfacing
In
Muss man nicht einfach.
ambivalenten, unterschiedlichen Kontexten sehen, wie immer. Also
Richtig, ist
ja,
so.
es gibt kein Gut und Böse, sondern es sind
Es gibt kein Gut und Böse,
unterschiedliche
genau.
Kontexte da. Also böse ist selbstverständlich die Segregation im Cotton Club, wie auch im Film gezeigt wird, eben
Ja,
dass
ja.
Manager weiß, die Weißen kriegen das, machen auch das Geld mit den schwarzen Musikern. Die schwarzen Musiker dürfen nicht mal ihre Freunde, Freundinnen einladen, um
Nichts.
sie spielen zu hören. Also das ist eine rassistische Enteignung, sowohl ökonomisch
Ja,
als auch
ja.
punkto Sichtbarkeit. Also
Und ja, genau.
umso großartiger, dass diese Musik dann und die Musiker und Musikerinnen selber so den Durchbruch schafften nach dem Zweiten Weltkrieg. Also
Ja,
das finde
ja.
ich schon auch ganz, ganz spannend.
Was eben auch interessant ist, also eben diese Klischees, du hast ja vorhin gefragt, über, ja, ob diese Musik politisch war. Ich habe
Ja.
gesagt, ja, das ist eben auch mit Klischees behaftet. Also Duke Ellington beispielsweise, einer der wichtigsten Arrangeure des Jazz überhaupt, der hat seine Karriere während des Harlem Renaissance im Cotton Club angefangen.
Alright.
Und ein Stück von ihm aus dem Jahr 1930 heißt beispielsweise, es ist ein sehr bekanntes und schönes Stück, heißt Jungle Nights in Harlem.
Ja.
Also Jungle, also
Ja,
diese
ja.
Jungle-Musik, das Wilde, das Afrikan, es ist so, diese Musik wurde so irgendwie kommerzialisiert, indem man angab,
Afrikanische
wie,
Klischees aufnahm.
ja, das kommt
Ja.
aus Afrika, aus dem Dschungel. Und das ist eigentlich falsch, weil diese Musik, das hat ein späterer Jazzmusiker, Art Blakey, das ist ein Schlagzeuger, der hat gesagt, hey, unsere Musik hat mit Afrika rein gar nichts zu tun. Das ist wirklich nur
Es ist ein
amerikanisch. Das
Marketing-Gag auch,
ist
oder?
ein
Also, ja.
Marketing-Gag, mehr nicht. Und das ist. Man hat es aber so kommerzialisiert, das ist so das Wilde, das Exotische und es kommt aus dem Dschungel. Also es ist diese Prüderien und all diese Dinge existieren nicht.
Ja,
Also da
einfach auch,
gibt
weil die
es,
Musik so radikal
ja,
revolutionär war.
und
Das
das
glaube
ist
ich,
auch
da muss irgendwie auch
richtig.
erklärt werden den Menschen, oder?
Ja, und diese Musik ist natürlich mit Freizügigkeit und mit Sexualität auch verbunden.
Die
Also
geht auch ins Fleisch, ja.
ja,
Die
genau.
Musik
Also
geht ins Fleisch.
ich habe ja vorhin von Charlie Johnson and his Paradise 10 gesprochen. Das ist ja dieser Club, gemischtrassig war.
Ja.
Ein bekanntes Stück dieser Band heißt The Boy in the Boat. The Boy in the Boat, damit ist der Klitoris gemeint.
Aha, okay. Also,
Ja.
Triggerwarnung habe ich jetzt verpasst. I would
Yeah.
have never thought. Ich glaube, ich muss sie dann im Nachhinein oder dich im Nachhinein fragen, genau, was ist jetzt da gemeint als naive
Das ist
Schwarze. Aber
wirklich
es ist wirklich
ziemlich.
das Sexual, also explizite
Ja.
Sexuelle. Aber es ist ja, also
Aber das
wenn du
Lustige,
diese
Moment.
Musik hörst, nur ganz klein,
Ja,
was
ja.
ich sehe immer, wenn ich ja fertig ist und dann spiele ich es ab, wenn ich laufen gehe. Oder? Und ich bin absolut sofort in a different mood. Also physisch, sie
Ja.
geht ins Fleisch. Es
Mhm,
hat
ist
so
so.
eine unterschiedliche Rhythmik, Song, Toncomposition, Energy, die rüberkommt, auch in der digitalisierten Version, oder? Weil ich mag sonst Musik wirklich vor allem auf Schallplatten. Da muss ich einfach sagen, es ist schon phänomenal. Und eben mit diesem sexuellen Kontext wurde natürlich gespielt auch.
Wurde auch gespielt und das Lustige ist eben dieser Song Boy in the Boat, das kam auf Victor Records raus und Victor Records war vor allem in diesem Jahr 1927, das weiß man, die waren sehr, sehr konservativ. Man hat ihnen einfach nicht gesagt, diesen weißen Patrons, was das bedeutet. Aber
Aber in der Community wussten alle, von was sie reden.
Diejenigen, die, also man wusste, was mit diesem Slang-Ausdruck eigentlich gemeint war. Man hat eigentlich auf gut Deutsch diese Plattenbosse auch ein bisschen verarscht, nicht wahr?
Yes.
Ja,
Ja,
nicht wahr.
wunderbar. Ja.
Und das ist eines der besten Stücke, vor allem auch von Charlie Johnson, nennt es Paradise 10. Also das ist eine unglaublich gute Platte. Und wenn man das hört, dann ist es schon, ja, das ist eine wilde Party und da wird vermutlich viel getrunken, vermutlich auch viel gekifft und Sexualität ist freizügig und so weiter. Und danach sehnten sich natürlich auch gewisse Weiße und wollten das sehen. Und deshalb wurde das auch populär, dieser Harlem Jazz, und auch Duke Ellington wurde sehr, sehr populär und sein Cotton Club. Also das war, der hat ab September oder Oktober 1927 im Cotton Club gespielt, der Duke Ellington, und blieb bis 1930 dort, bis er ersetzt wurde von Cab Calloway. Und Cab Calloway ist der Kompositeur von Minnie the Moocher. Das kennen die meisten vom Film Blues, The Blues Brothers. Und dort kommt der Cab Calloway, der ältere Cab Calloway, auch vor. Also dort hat dann Cab Calloway das Zepter übernommen von Duke Ellington. Und Duke Ellington wurde aber auch ausgenutzt, massiv finanziell ausgenutzt von einem Produzenten, der Irving Mills hieß. Und Irving Mills, der hat gewisse Kompositionen, die Duke Ellington eigentlich komponiert hatte, hat er eigentlich so sich angeeignet, und diese Kompositionen waren dann plötzlich Irving Mills Kompositionen.
Boah,
Also das ist schon
Liebe,
ziemlich krass, was da vor sich ging. Ich habe mal mit einer afroamerikanischen Sängerin über diese Musik gesprochen, die diese Musik auch singt, deiner jüngeren Frau. Und ich habe sie so gefragt: Du, für diese Musik, für diese schwarze Musik dieser Zeit, da gibt es nur wenige Leute unter den Schwarzen, die sich dafür interessieren, weil diejenigen, die diese Musik heute noch hören und pflegen und restaurieren und so weiter, das sind ja alte weiße Männer, wie man so heute so gerne sagt. Und wieso ist das so? Und da hat sie gesagt, ja, es ist schon eben dieses Karikieren, also von Schwarzen, und auch der Schmerz, der mit dieser Zeit verbunden ist. Man will auch als Schwarze immer etwas Neues erfinden. Also man interessiert sich für das Neue und nicht
Nicht quasi die
zwingend für die, das
Tradition.
und was in der Vergangenheit war jetzt. Also man will neue Dinge schaffen.
Dabei, wenn
Also
ich
so hat sie es
Ihnen,
begründet, ja.
ja, aber dabei, wenn ich Ihnen zuhöre, denke ich, je länger, je mehr ich Ihnen zuhöre, denke ich, dass auch eben sexuelle Revolution, musikalische Revolutionen, gerade in den Milieus vom schwarzen Jazz von 1917 bis 1931, gleichzeitig auch eben parallel dazu auch ein weißer Jazz eben mit Bigs, es gab eben gleichzeitige Entwicklungen einer großen Veränderung der Gesellschaft, die vorgearbeitet hat, dass nach dem Krieg eben auch die Segregation aufhören konnte. Deshalb meine Frage eigentlich, wann können Sie es festlegen, wann haben dann Schwarze und Weiße gleichermaßen Jazz gehört?
Also das von Anfang an eigentlich, aber die Segregation, die hat nicht nach dem Krieg aufgehört. Das ist eigentlich etwas, was erst in den 60er Jahren kam. Und dort
Also
gab
doch
es
mit der
ja
Studentenbewegung, also
Civil
gerade
Rights
in den 60er.
Movements,
Ja,
also die,
ja.
ja, Civil Rights Movements, also etwas früher als 68.
Ja.
Also diese Civil Rights Movement, also Kennedy, der ist ja 1963 gestorben.
Ja,
Also
und dann
diese
Mord.
Zeit,
Ja.
ja,
Ja.
ermordet worden. Also das ist in dieser Zeit hat das angefangen,
Also
sich
es
zu ändern.
dauerte
Aber es
tatsächlich
dauert
fast
eigentlich immer
60
noch an.
Jahre. Ja, es dauerte. Ah, das ist jetzt spannend.
Also man muss natürlich
Inwiefern?
sagen,
Ja.
ja, also man spricht, wenn man von den Vereinigten Staaten spricht, spricht man ja immer wieder von diesem Schmelztiegel, Melting Pot.
Yes.
Und ich muss ehrlich sagen, es ist, Das ist eine Beschönigung der Zustände, weil in den Vereinigten Staaten blieb man wirklich und in den Communities unter sich. Also es gab die Irish Americans, Italian Americans,
German Americans,
German
Polish,
Americans,
ja,
Polish und so weiter.
Jewish,
Also
ja.
diese Jewish, also diese Communities. Die gab es eigentlich schon von Anfang an und man blieb so unter sich. Also es gibt unzählige, auch die Amish People
Ja,
beispielsweise, die
ja.
sind auch unter sich.
Ja,
Also das ist,
außer an der Universität bist du dann alle gleich und
aber ja, das schon, aber dass man sich so vermischt hat, dass man auch Kulturen miteinander vermischt hat, das hat es schon gegeben. Aber das ist nicht irgendwie so einfach so typisch für die Vereinigten Staaten. Das kann man so meines Erachtens nicht sagen. Und man merkt eigentlich auch diese ganze Identitätspolitik, die kommt ja aus den Vereinigten Staaten. Und da
ja.
muss man auch diese Gesellschaft auch anschauen. Da gibt es eben halt diese verschiedenen unterschiedlichen Communities. Das sieht man auch bei den Schallplatten. Also es gibt ja nicht nur diese Race-Platten und diese Jazz-Platten für die Weißen, das ist einfach die Popmusik der damaligen Zeit. Es gibt auch jüdische Platten, es gibt irische Platten, es gibt italienische Platten, also für die Einwanderer wirklich aufgenommen, für die italienischen Einwanderer aufgenommen. Also es gibt verschiedenste Kulturen, die ihre eigenen Serien haben bei diesen Plattenlabeln. Und das
Ja, aber
merkt
also
man.
jetzt müssen wir ganz ehrlich sagen, jetzt hat sich aber wirklich alles vermischt in einem gewissen
Das ist jetzt schon,
Segment,
ja.
dass es dann zu Majority, Beyoncé oder
Ja, das ist
irgendwelchen
so, ja.
Rihanna oder
Ja,
irgendwelchen
das
Taylor
ist so.
Swifts, die zwar immer noch aus der Weiß geht, aber trotzdem auch.
Das ist sehr
Also ich
weiß,
finde,
diese Musik.
ja, ich finde, ja, und ich finde eben dieser Melting Pot hat aber auch dazu geführt, dass es so Mainstreaming wurde, oder? Also das gewiss, dass auch diese Rough Edges dann
Ja.
in einer Vermischung, die dann einem Mehrheitspublikum gefallen muss, aufgrund von ökonomischen Gründen, dass
Das ist
da
so, ja.
auch etwas an
Das
der
ist so.
Qualität weggeht. Ja.
Ja, das ist so.
Jetzt zur Abschlussfrage, wirklich sehr spannend. Also nochmals, dass wir alles klar verstanden haben. Sie restaurieren die Platten aus der Zeit, die Ihnen übrigens weshalb so wichtig ist, weil das einfach die Zeit ist von Hot Jazz.
Genau,
Ah,
das ist so, ja. Das ist, weil es Hot
Wieso
Jazz
hat sich
ist.
denn der Hot Jazz nicht einfach als Kategorie weiter behalten
Hat
und
sich, das ist
Majority wurde?
geschehen, das ist geschehen, aber man hat eigentlich so einen Abklatsch davon immer wieder gespielt und das ist eben diese Dixieland-Musik. Also es gab einen ersten Dixieland-Revival, gab es bereits 1935 und den letzten gab es zu Beginn der 70er Jahre. Also das ist aber immer eine Art Kopie von diesem ursprünglichen, von Hot Jazz und für mich persönlich, für meinen persönlichen Geschmack muss ich sagen, ich bin nicht so der Dixieland-Fan, da mag ich lieber modernere Formen von Jazz. Aber Hot Jazz mag ich noch
Ist
mehr als modernere Formen
ja
des Jazz. Also das ist das Original eigentlich. Und das
und
ist
eben
und sehr
Metz.
schwierig zu spielen.
Ja,
Sehr, sehr schwierig zu
wunderbar.
spielen.
Vielen Dank für diesen ersten Einblick. Ich bin sicher, wir reden sicher noch mal über Atticus Jazz, Emrah Erkan alias Atticus Jazz, der großartige Channel, YouTube-Channel unter demselben Namen. Und den unglaublichen raren Stücken vom Hot Jazz und dieser farbigen Geschichte, in die wir jetzt zum ersten Mal ein bisschen gehört haben. Bitte weitermachen, bitte weitermachen. Vielen Dank, Atticus Jazz, für dieses wunderbare Gespräch.
Danke, Regula Stempfli.